diesen Konflikt schnell zu beenden, müsste eine Seite so erschöpft sein, wirtschaftlich oder militärisch oder auch gesellschaftlich, dass sie bereit wäre, starke Zugeständnisse zu machen. Die Ukraine kann das einfach nicht machen, weil die Forderungen Russlands so weitgehend sind, dass sie danach als Staat und als freie Gesellschaft ausgelöscht sein würden.
Ich habe sowas noch nie aus dem Iran erlebt und gehört. Diese Bevölkerung will das Regime schon lange nicht mehr. Es kann sich nicht halten, es wird sich nicht halten. Die Frage ist, wie lang dauert dieses Ende und wie viel Blut muss fließen? Also wie viele Menschen werden ermordet auf diesem Wege? Aber niemand weiß, wie lang es noch mit Gewalt überleben wird.
Ganz deutlich wurde ja schon am gleichen Tag dieser Militäraktion und der Entführung Maduros, dass von Demokratie gar keine Rede war, sondern Trump hat gesprochen von Öl. Es ging um Migration und es ging um die Machtdemonstration.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Heute und hier geht es um das Heft vom Februar. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich, dass Tessa Penzel und Steffen Vogel aus der Blätterredaktion es trotz Schnee und Eisregen in die Podcast-Redaktion geschafft haben, um mit mir über das neue Heft zu sprechen und natürlich euch wie immer Lesetipps zu geben. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Grüß dich.
Ja, nach den Lesetipps gibt es wie immer drei Interviews mit Autoren aus dem Heft. Ja, diesmal haben tatsächlich drei Blätterredakteure Artikel im aktuellen Heft. Das sind Albrecht von Lucke über die geopolitische Lage, Steffen Vogel über die Ukraine und Ferdinand Muggenthaler über Venezuela. Und zwei könnt ihr gleich im Interview hören, nämlich Steffen und Ferdinand. Steffen Vogel hat über den Ukraine-Krieg geschrieben, der inzwischen ins fünfte Jahr geht. Wie gern hätte ich das anmoderiert mit den Worten, dass es bei den jüngsten Gesprächen einen Durchbruch gegeben hat. Woran es aber weiterhin hapert, dazu gleich mehr mit Steffen. Dann könnt ihr hier hören die Journalistin, Medizinerin und Iran-Expertin Gilda Sahebi über die Lage in Iran. Das Regime ging mit nie dagewesener Härte gegen die Demonstrierenden vor. Die Zahl der Getöteten geht in die Tausende, in die Abertausende. Aber weil das Internet abgeschaltet ist, dringt eigentlich nur wenig nach außen. Trotzdem sagt Sahebi, das iranische Volk will und wird das Mullah-Regime loswerden. Und nicht zuletzt ordnet der Blätterredakteur Ferdinand Muggenthaler die Situation in Venezuela für uns ein. Er kennt Lateinamerika sehr gut. Er hat in Ecuador gelebt und gearbeitet. Und er zeigt, was die Entmachtung von Präsident Maduro durch die USA für die Menschen in Venezuela bedeutet, aber auch, was das für globale Folgen hat. So, aber jetzt schaue ich hier erstmal in unsere kleine Runde. Tessa und Steffen, welche Artikel habt ihr denn im Februarheft gefunden, die ihr gerne vorstellen möchtet?
Ich möchte einen Text empfehlen, der mich sehr beschäftigt hat. Der trägt den Titel Sudan, Prototyp eines neuen Krieges. Und das ist ein Kommentar von Roman Deckert. Darin beschreibt er den Krieg im Sudan, der ja seit fast 3 Jahren jetzt dauert, als Prototyp einer neuen Form eines neoimperialen Krieges. Und er zeigt in seinem Text ganz anschaulich, wie der Sudan zum Schauplatz geopolitischer Rivalitäten geworden ist. Denn ganz maßgeblich handelt es sich da auch um einen Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die um Einfluss in der Region und die Vormachtstellung kämpfen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Europa keinen Einfluss darauf nehmen könnte. Ganz im Gegenteil, es fehlt eigentlich am politischen Willen. Denn Roman Deckert schreibt, dass die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate häufig nicht klar benannt wird und öffentlich kritisiert wird, sondern die weiterhin als strategische Partner und verlässliche Freunde Deutschlands und Europas hofiert werden. Obwohl das Regime äußerst empfindlich auf Reputationsverluste reagiert. Also man hätte hier einen Hebel, um Druck auszuüben, aber das passiert bisher nicht. Im April gibt es in Berlin eine Sudan-Konferenz. Da kann die Bundesregierung dann unter Beweis stellen, wie ernst sie es meint mit ihren Friedensbemühungen. Und bis dahin empfehle ich allen sehr die Lektüre dieses Textes. Der ist sehr informativ und hilft diesen oft übersehenen Krieg, obwohl es sich ja um die größte humanitäre Krise der Welt handelt, besser zu verstehen und in seinen globalen und regionalen Zusammenhängen zu durchdringen.
Ja, ich habe einen Konflikt, der schon etwas länger zurückliegt und auch schon beendet ist, über den es aber neue Erkenntnisse gibt. Und diese Erkenntnisse sind krass. Es geht um den Bosnienkrieg, der zwischen 1992 und 1995 andauerte. Und eine der schrecklichsten Episoden dieses Krieges war die langjährige Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo durch serbische Truppen und Milizen. Und was wir alle schon wussten und was eigentlich auch schon schlimm genug ist, ist, dass Sarajevo immer wieder von den umliegenden Hügeln beschossen worden ist. Sarajevo war kaum verteidigungsfähig. Die Zivilisten sind einfach immer wieder ins Kreuzfeuer der serbischen Sniper und der serbischen Einheiten geraten. Was jetzt aber neu herausgekommen ist, und das ist eigentlich fast schon unvorstellbar, es gab so etwas wie eine Sniper-Safari. Der Titel kommt von einem Film eines bosnischen Regisseurs, der zum ersten Mal diese Fakten recherchiert hat. Und das zieht jetzt Kreise, es ist zur ersten Anklagen in Italien gekommen. Es geht darum, dass westliche Staatsbürger gegen Geld sich an dem Massaker beteiligt haben. Sie sind also nach Bosnien gereist, haben sich in die Stellung der bosnischen Serben begeben und haben dann dort auf Zivilisten geschossen, so wie Großwildjäger auf wilde Tiere schießen. Diese Ermittlungen sind gerade ins Rollen geraten. Es geht um Italiener, um Amerikaner, um Deutsche, die daran beteiligt gewesen sein könnten. In der Regel eher reiche Leute. Es gibt potenziell eine Verbindung zum jetzigen Staatspräsidenten Serbiens, Aleksandar Vučić. Das ist noch nicht belegt, aber es gibt Indizien, dass er auch beteiligt gewesen sein könnte. Und all das hat für uns recherchiert die Journalistin Marion Kraske, die einige Jahre lang das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo geleitet hat, also mit der Region auch bestens vertraut ist. Und trotz des schweren Themas kann ich ihren Text nur wärmstens empfehlen, weil sie sehr klar und sehr kenntnisreich und mit vielen Hintergrundinformationen diese schreckliche Episode beleuchtet.
Ich fand das Heft auch wieder sehr, sehr dicht und mit total inspirierenden und auch schockierenden oder interessanten Artikeln. Das war echt schwer, da was rauszusuchen, was ich empfehlen würde. Also inspirierend zum Beispiel fand ich den Artikel von Kiran Klaus Patel. Das ist ein Historiker. Und der schreibt über den Postuniversalismus der EU. Denn wir lesen ja in den Blättern und hören auch im Podcast immer wieder Analysen darüber, wie die USA und Russland und China sich die Welt aufteilen. Diese multipolare Großraumordnung, die da geschaffen wird. Und man fragt sich ja immer, wo bleibt da eigentlich die EU? Also wird sie sich da unterordnen oder schafft sie es vielleicht doch, sich zu besinnen auf ihre eigenen Werte? Und darum geht es in dem Text. Also was für Werte hat die EU, wofür steht sie? Aber auch ganz kritisch natürlich zu fragen, hat sie diese Werte eigentlich immer auch gelebt? Ja, also durchaus auch eine ganz kritische Auseinandersetzung damit. Aber ich finde es inspirierend, einfach sich zu überlegen, wofür stehen wir und was könnte unsere Rolle auch sein in dieser Neugestaltung der Welt. Ja, danke für eure Lesetipps. Jetzt geht's gleich weiter mit den Interviews. Steffen ist ja schon da über die Lage in der Ukraine. Und wir drei hören uns dann immer am Ende nochmal.
Bis später.
Bis gleich.
Vor 4 Jahren im Februar überfiel Russland die Ukraine. Man wollte das Land in einer schnellen Aktion zurück ins russische Imperium holen. Aber inzwischen führt Russland schon länger Krieg gegen die Ukraine als damals gegen Nazi-Deutschland. Die Verluste sind immens, vor allem für Russland. Aber das vergangene Jahr war auch für die Ukraine das bisher tödlichste. Trotzdem, ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Der Blätterredakteur Steffen Vogel hat den Krieg von Anfang an verfolgt und immer wieder darüber geschrieben, so auch jetzt. Hallo nochmal, Steffen.
Hallo, grüß dich.
Ja, es gab ja immer wieder Initiativen und Verhandlungsversuche während der ganzen Zeit. Und erst vor ein paar Tagen haben sich Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine zu Gesprächen in Abu Dhabi getroffen. Die Atmosphäre scheint es war besser als sonst, aber es gab trotzdem noch kein Ergebnis. Woran liegt das denn, dass da eine Einigung so schwer ist?
Ja, erstmal sollte man, glaube ich, festhalten, dass genau wie du sagst, die Atmosphäre anders war als sonst. Auch die ukrainischen Vertreter haben nach ihrer Heimkehr gesagt, dass die Gespräche konstruktiv verlaufen seien. Man hat sich anscheinend sogar in Arbeitsgruppen zurückgezogen und über die Details gesprochen. Und das spricht dafür, dass es wirklich auch um Sachthemen gegangen ist und nicht darum, sich die altbekannten Positionen an den Kopf zu werfen. Trotzdem ändert das natürlich nichts daran, dass die grundlegenden Ziele immer noch meilenweit auseinanderklaffen und teilweise auch einfach unvereinbar sind. Und deswegen wäre es auch zu viel erwartet, zu glauben, dass so eine einzige Gesprächsrunde überhaupt in der Lage sein könnte, diesen Knoten irgendwie aufzulösen.
Aber immerhin hast du ja gerade gesagt, die Gesprächsbereitschaft ist hervorzuheben. Man will sich wohl auch noch ein weiteres Mal treffen im Februar.
Genau. Man sollte, glaube ich, einfach nicht erwarten, dass daraus jetzt schon sowas wie ein Frieden hervorgeht. Von einem gerechten Frieden müssen wir gar nicht mehr reden angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse, auch global gesehen. Selbst ein stabiler Frieden ist etwas, was einen viel längeren Vorlauf und vermutlich auch deutliche Veränderungen in Russland benötigen würde. Im günstigsten Fall kommt bei diesen Gesprächen so etwas wie eine Waffenruhe heraus, ein eingefrorener Konflikt. Aber da zeigte sich schon in den Gesprächen jetzt in Abu Dhabi, es gibt da einen entscheidenden Knackpunkt, nämlich die Frage, wo dieser Konflikt eingefroren werden soll. Das geht ganz konkret um den Donbass, wo Russland beansprucht, dass die Ukraine sich auch aus denjenigen Gebieten zurückzieht, die sie derzeit noch kontrolliert.
Der Donbass, der wurde ja schon 2022 von Russland annektiert und Russland behauptet, es sei jetzt sein eigenes Staatsgebiet.
Genau, das ist in die russische Verfassung aufgenommen, was die russische Seite natürlich auch unter Druck setzt, weil kein Präsident kann ein Territorium seines eigenen Landes aufgeben, auch ein Diktator wie Putin.
Aber das ist ja völkerrechtswidrig.
Es ist völkerrechtswidrig.
Eigentlich müsste man auch das nochmal auf den Tisch legen bei den Verhandlungen.
Genau, rein völkerrechtlich gehört der Donbass zur Ukraine, genau wie alle anderen besetzten Oblaste. Niemand außer Russland oder vielleicht auch Nordkorea oder Nicaragua hat diese Annexion bisher anerkannt. Und die Ukraine hatte das Recht auf ihrer Seite. Die Frage ist, wie weit sie es durchsetzen kann. Die Ukraine hat aber allen Grund, in der Frage hart zu bleiben, denn im Donbass befinden sich schwer befestigte Städte wie Kramatorsk, die so etwas wie die wichtigste Verteidigungslinie der Ukraine im Osten sind. Die Ukraine fürchtet eben, wenn sie den Donbass kampflos aufgibt, dass die russische Armee bei nächster Gelegenheit, und aus ukrainischer Sicht gibt es keinen Grund zu bezweifeln, dass Russland eine Gelegenheit suchen könnte oder einen Vorwand finden würde, um nochmal anzugreifen, dass bei dieser Gelegenheit die russische Armee quasi freies Feld hätte, weil eben die wichtigsten Befestigungen der Ukraine kampflos aufgegeben worden sind.
Also ist so eine Art Bollwerk eigentlich auch,
ja,
ne?
Genau, richtig, ja.
Wenn man sich jetzt den Frontverlauf anguckt, dann kann man ja auch sagen, eigentlich hat Russland auch gar keinen Grund, aktuell auf die Ukraine zuzugehen oder da Zugeständnisse zu machen, denn es läuft ja ganz gut für Russland.
Ja, militärisch schon, wobei man sagen muss, sie rücken vor, aber sehr langsam und unter enorm hohen Verlusten. Insofern hat Russland auch ein Interesse daran, das auf dem Verhandlungsweg zu bekommen, was sie militärisch gar nicht oder nur sehr langsam erreichen können. Und ich glaube, es kommt ein anderer Aspekt hinzu. Wir haben aus den Verhandlungen in Abu Dhabi gehört, dass es da auch um die Aufhebung der US-Sanktionen gegangen sein könnte. Und das wäre für Russland natürlich ein massiver Anreiz. Zum einen, weil das direkt Geld in die Kriegskasse spülen würde, aber auch, weil mit den US-Sanktionen die sogenannten Sekundärsanktionen verknüpft sind. Es liegt hier im US-Kongress ein überparteilicher Gesetzentwurf vor, der vorsieht, all diejenigen Länder zu bestrafen, die nach wie vor Handel mit Russland treiben und damit die US-Sanktionen unterlaufen. Das geht zum Beispiel um Länder wie Indien, die nach wie vor russische Energie kaufen. Und die sollen nach dem Entwurf mit absurd hohen Strafzöllen belegt werden. Wenn die US-Sanktionen aufgehoben werden, sind auch die Sekundärsanktionen vom Tisch. Das heißt, Russland würde wirtschaftlich enorm gewinnen, was für den inneren Frieden im Land wichtig ist, aber eben auch für die Fortsetzung des Krieges.
Zumal ja die Wirtschaft im Land total auf Krieg eingestellt ist und auch darunter leidet trotzdem, ne?
Genau, sie hatten jetzt einen Aufschwung, so eine Art Kriegskeynesianismus, wo die staatlich erzeugte Nachfrage und die vollen Auftragsbücher in der Rüstungsindustrie ein Wirtschaftswachstum erzeugt haben. Aber viele auswärtige Beobachter sind sich einig, dass Russland das nicht mehr lange durchhalten kann angesichts von hoher Inflation und anderen Faktoren und dass die russische Wirtschaft sich eher auf eine langfristige Stagnation zu bewegt, was eben einerseits Unzufriedenheit mit sich bringen kann, wenn der Lebensstandard sinkt und auch die Mittelschicht unter hohen Preisen ächzt, was aber auch die Finanzierung des Krieges natürlich dauerhaft erschwert. Insofern ist die Hoffnung, dass man die USA in diesen Verhandlungen bewegen kann, die Sanktionen aufzuheben, die könnte ein wirklicher Anreiz für Russland sein, zu verhandeln.
Das ist ja natürlich sehr interessant, weil vor einem Jahr hat Donald Trump erklärt, der US-Präsident, er könnte den Ukraine-Krieg binnen Tagen beenden. Alle haben darüber gelacht, als es nicht passiert ist. Aber möglicherweise hat er mit diesem wirtschaftlichen Anreiz tatsächlich jetzt doch einen Pfund in der Hand. Könnten die USA tatsächlich ein entscheidender Player sein bei diesen Verhandlungen jetzt?
Ein entscheidender Player können sie nicht sein, weil sie allein Russland nicht das geben können, was Russland will. Russland hat ja sehr viel weitere geopolitische Forderungen gestellt, die auf eine Kontrolle Mittelosteuropas hinauslaufen, auf eine Pufferzone, im Grunde auf eine Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung. Und das ist etwas, was die USA nicht alleine veranlassen können. Da brauchen sie europäischen Bündnispartner. Ähnliches gilt für die Sanktionen im Allgemeinen, denn viele Sanktionen sind ja von Europa erlassen worden, von der Europäischen Union. Und gerade die russische Energiewirtschaft war vor dem Krieg ja ganz massiv auf die westeuropäischen Kunden ausgerichtet gewesen. Also an diesen Punkten kann Trump Russland relativ wenig bieten. Was Trump tun kann und wozu er anscheinend auch bereit ist, ist, er kann lukrative Wirtschaftsdeals mit Russland eingehen, lukrativ für beide Seiten, und er kann Russland zumindest partiell wieder auf die Weltbühne zurückholen. Und die Annahme, dass Trump möglicherweise darum gehen könnte, Russland aus dem Bündnis mit China rauszulösen und auf seine Seite zu ziehen, die ist ja plausibel, auch wenn man davon ausgehen muss, dass Russland darauf nicht eingehen wird. Aber zumindest kann Trump in diesem Prozess Russland Dinge bieten, die es für den Kreml zumindest lukrativ machen, sich auf Verhandlungen einzulassen. Vielleicht nicht unbedingt die Verhandlungen auch konstruktiv zu beenden, aber sich zumindest darauf einzulassen, um zu gucken, was sie auf diesem Wege von den USA erhalten können.
Okay, das heißt, das Verhandlungsinteresse ist möglicherweise nur vorgetäuscht. Auf jeden Fall täuscht es darüber hinweg, was Russland eigentlich mit der Ukraine vorhat, oder?
Für Putin ist die Ukraine der Schlüssel, um überhaupt Weltmacht beanspruchen zu können, weil die Ukraine den Zugang zum Schwarzen Meer bietet, also im Grunde die Kontrolle über das Schwarze Meer, weil die Ukraine der nächste Schritt ist, um Osteuropa aufzurollen.
Also wenn die Ukraine zu seinem Reich gehören würde.
Genau, was ja der Plan ist nach wie vor. Den Plan hat Russland ja nach wie vor gar nicht aufgegeben. Zumindest weite Teile der Ukraine zu erobern und nur noch einen Rumpfstaat übrig zu lassen, der schwach und abhängig von Russland.
Aber das geht ja ein bisschen unter, wenn man über alle möglichen Verhandlungen spricht, ne?
Du hast recht, die Gefahr besteht darin, dass man das nur als einen Regionalkonflikt sieht. Also als einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die irgendwelche Zwistigkeiten haben, die kein Mensch versteht. Und dass man die Idee hat, diese Zwistigkeiten, die liegen irgendwie in diesen Ländern begründet. Aber es geht eben um was Größeres tatsächlich. Russland zielt mittel- bis langfristig auf die ganze europäische Sicherheitsordnung und darauf, Kontrolle über weite Teile Europas zu erlangen. Und die Gefahr bei dem ganzen Prozess, den Trump angestoßen hat, besteht natürlich, dass die beiden Großmächte sich da näher kommen könnten. Das haben die Europäer bisher gut verhindern können, aber die Tendenz ist immer da. Wir sehen zum Beispiel, dass in Abu Dhabi kein Vertreter der EU mit am Tisch saß.
Das ist natürlich ein wichtiges Thema, ne? Die Zerstrittenheit der Verbündeten. Die EU macht große Sprüche, hat Zelensky neulich selber gesagt. Aber konkret kommt wenig dabei an Hilfe an. Wie müsste denn die EU jetzt sich aufstellen? Was für eine Strategie, würdest du sagen, ist wichtig, um da vielleicht mit wieder an den Verhandlungstisch zu kommen oder sich überhaupt auch wieder bemerkbar zu machen?
Also ich verstehe Zelenskys Wutrede, aber tatsächlich haben die Europäer ihre militärischen und finanziellen Hilfen ja massiv ausgebaut. Also erst im Dezember wurden in Brüssel Milliarden an Krediten für die Ukraine freigemacht, die es dem ukrainischen Staat erlauben würden, sich die nächsten, sagen wir mal, anderthalb Jahre zu finanzieren. Was natürlich enorm wichtig ist angesichts der Tatsache, dass aus den USA eben gar keine Gelder mehr zu erwarten sind. Insofern spielen die Europäer schon eine ganz wichtige Rolle für die Ukraine. Auch wenn sie, und da gebe ich Zelensky recht, natürlich oft zu langsam sind und immer noch mehr tun könnten. Bei der Frage, was sie tun sollten, oder sagen wir anders, was sie gut getan haben, ist, sie haben bisher erfolgreich verhindert, dass es ein Abkommen über die Köpfe der Ukraine hinweg gibt. Als im letzten Sommer dieser ominöse 28-Punkte-Plan zirkulierte, von dem man annimmt, dass er zumindest unter großer russischer Beteiligung geschrieben worden ist, ist es den Europäern mit ein paar geschickten Vetos gelungen, diesen Kapitulationsplan zulasten der Ukraine zu verhindern. Also sie halten die Ukraine gut am Leben durch diplomatische Initiativen, durch wirtschaftliche Hilfe, durch Waffenhilfe. Es fehlt ihnen eine vorwärtsweisende Strategie. Und das liegt teilweise eben daran, dass sie, wie du sagtest, gerade innerhalb der Europäischen Union nicht einig genug sind und das Problembewusstsein unterschiedlich ausgeprägt ist. Dass man in Spanien weniger Angst vor einem russischen Angriff hat als in Polen zum Beispiel. Dass es Regierungen gibt, die offen russlandfreundlich sind, wie in Ungarn und in der Slowakei. Es liegt sicherlich einfach auch daran, dass es diese enorme Abhängigkeit von den USA gibt. Die Vorstellung, Europa ohne die USA gegen einen russischen Angriff verteidigen zu müssen, und das ist ja ein Szenario, über das viel nachgedacht und geredet wird. Also die Tatsache, dass das momentan noch unrealistisch erscheint, das schwächt die Europäer natürlich.
Okay, aber ganz konkret gefragt, wenn es mal zu einem Waffenstillstand kommt, könnten die Europäer das denn alleine leisten, dauerhaft so einen Grenzverlauf abzusichern ohne die USA?
Die Europäer, oder zumindest einige europäische Staaten, sind beteiligt an dieser sogenannten Koalition der Willigen, die ja von Frankreich, Großbritannien und auch von Deutschland angeführt wird und zu der aber auch nicht-europäische Staaten wie Kanada und Japan gehören. Und diese Koalition hat ja angekündigt, dass sie eigene Truppen zur Absicherung stellen wird. Also da gibt es durchaus eine Initiative der Europäer. Aber auch da sagt die Ukraine, eigentlich brauchen wir zusätzlich dazu amerikanische Sicherheitsgarantien, weil von den Europäern da auch militärisch momentan zu wenig kommt. Also die Truppenstärke, die nötig wäre, um wirklich die gesamte Front zu überwachen, die können die europäischen Staaten gerade nicht aufbieten.
Das heißt, genau da sieht man natürlich auch das Dilemma sehr deutlich, dass wir ohne die USA nicht wirklich können, aber eigentlich uns mit dieser neuen Situation arrangieren müssen. Also Europa eingeklemmt zwischen den Großmächten. Siehst du denn eine Chance, dass im kommenden Jahr, also in dem fünften Kriegsjahr, dieser Konflikt gelöst werden kann?
Ich fürchte ehrlich gesagt nicht. Denn um diesen Konflikt schnell zu beenden, müsste eine Seite so erschöpft sein, wirtschaftlich oder militärisch oder auch gesellschaftlich, dass sie bereit wäre, starke Zugeständnisse zu machen. Die Ukraine kann das einfach nicht machen, weil die Forderungen Russlands so weitgehend sind, dass sie danach als Staat und als freie Gesellschaft ausgelöscht sein würden. Dann gäbe es keine ukrainische Demokratie mehr auf europäischem Boden. Dann müssten viele ukrainische Zivilisten, die diesen demokratischen Staat unterstützt haben oder die Teil der Zivilgesellschaft waren, die in Menschenrechtsorganisationen gearbeitet haben, die Journalisten waren, die müssten dann Verfolgung fürchten. Und das ist etwas, was, auf das sich die ukrainische Regierung und auch die ukrainische Gesellschaft nur dann einlassen würden, wenn sie es wirklich unbedingt müssten. Und dafür ist die Ukraine dann bei allen schrecklichen Verlusten und bei all dem Terror gegen die Zivilbevölkerung, den Russland gerade jetzt ja auch ausübt, wenn es Hunderttausende von Menschen ohne Strom und Licht da sitzen lässt in dieser eisigen Kälte, da hat trotz allem die Ukraine ein starkes Motiv weiterzumachen und wird auch von den Verbündeten genug unterstützt, um weitermachen zu können. Umgekehrt hat Russland sehr weitgehende Forderungen gestellt. Das Putin-Regime ist damit auch nach innen gebunden, kann nicht so einfach davon runter.
Als Gesichtswahrung sozusagen.
Ja, es gibt auch in Russland Kräfte, die sind noch extremer als Putin. Die fordern jetzt schon viel rabiateres Vorgehen. Die wollen eine Generalmobilmachung, die wollen auf Odessa vordringen und den ganzen Süden der Ukraine erobern. Die wollen die europäischen Verbündeten durch militärische Gewaltandrohung einschüchtern. Da wird es immer ein Milieu geben, das sagt, oder das gibt es jetzt schon, das sagt, Putin ist im Grunde noch zu weich. Der müsste viel härter draufschlagen. Und bei einem für Russland ungünstigen Kriegsende, das sich auch durch Propaganda nicht mehr kaschieren lässt, gewinnen diese Kräfte Oberhand und hätten mit demobilisierten Veteranen, die brutalisiert und kriegserfahren sind, auch eine Rekrutierungsbasis, um für innere Unruhe zu sorgen.
Das heißt, für Putin steht auch die eigene Existenz, seine politische Existenz auf dem Spiel. Ne?
Ja, man muss ja kein Mitleid mit ihm haben, aber die düstere Aussicht könnte sein, dass für ihn weiterkämpfen tatsächlich unter vielen Umständen eine günstigere Variante sein kann, als sich auf ein Ergebnis einzulassen, das in Russland nicht als groß genug, als stark genug interpretiert wird. Das heißt, damit Russland wirklich ernsthaft verhandelt, müsste, glaube ich, der Druck noch viel mehr steigen. Gerade wirtschaftlich, aber auch militärisch. Insofern sehe ich kein rasches Kriegsende in den nächsten Monaten, wenn nicht noch irgendwas Überraschendes passiert, was wir nicht hier auf dem Zettel haben.
Du hast den riesigen Kredit von 90 Milliarden ja schon erwähnt, wo es ja um militärische Unterstützung geht, aber die EU bereitet sich ja auch schon auf den Wiederaufbau vor der Ukraine eines Tages. Hat die EU eigentlich ihr Potenzial schon ausgeschöpft, also nicht nur geldmäßig, um auf einen Friedensschluss hinzuwirken?
Die EU hat noch ein viel größeres Potenzial. Was wir gerne unterschätzen, gerade in Europa, ist, wie attraktiv das europäische Modell immer noch ist. Angesichts von Potentaten wie Putin und mächtigen Potentaten wie Trump, angesichts der Regellosigkeit und der Gewalt, für die stehen, steht Europa immer noch dafür, kleinere und mittlere Staaten durch das Recht abzusichern. Die EU ist ja eine Ansammlung von mittleren und kleineren Staaten und sie könnten international viele Bündnispartner gewinnen, die auch kein Interesse daran haben, dass die Stärkeren über das Schicksal der Kleineren verfügen. Das gilt für traditionelle europäische Verbündete wie Südkorea, das gilt aber auch für ein BRICS-Mitglied wie Brasilien, das ganz gewiss kein Interesse daran hat, dass die USA plötzlich die Dominanz auf dem ganzen amerikanischen Doppelkontinent ausüben. Und dieses Modell einer Weltordnung, einer Welt, die nach Regeln spielt und wo das Recht die Schwächeren schützt, das könnte Europa viel stärker in die Welt hinaustragen. Mark Carney, der kanadische Premier, hat das in Davos ja wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht in seiner Rede. Das ist auch einer von denen, die ein guter europäischer Verbündeter sein können in dem Fall. Und da könnte sich Europa noch viel mehr auf seine Stärke besinnen und einen Gegenpol in dieser rauer werdenden Welt bieten und ja, so eine Art, ein Faktor zu sein oder ein Player zu sein, neudeutsch, an dem sich Leute aufrichten können.
Herzlichen Dank, Steffen. Danke für die gute Analyse und für den total interessanten Artikel.
Gerne geschehen.
Es herrscht Totenstille im Iran, nachdem das Mullah-Regime mit unvorstellbarer Brutalität binnen weniger Tage den jüngsten Aufstand niedergeschlagen hat. Weil durch die Internetsperre nur wenig Informationen nach außen dringen, kann man nur schätzen, wie viele von den tausenden Demonstrierenden getötet wurden, die seit Ende Dezember im ganzen Land auf die Straße gegangen sind. Die Journalistin, Medizinerin und Iran-Kennerin Gilda Sahebi hat für die Blätter über die Proteste in Iran geschrieben. Über die aktuelle Lage und über die Hintergründe kann ich jetzt mit ihr sprechen am Computer. Hallo Gilda.
Hallo, hi.
Ja, durch die Internetsperre gelangen wenig Informationen nach außen. Du hast aber gute Kontakte in den Iran. Wie ist die Stimmung dort aktuell? Ist ihr Widerstand gebrochen?
In den letzten Tagen kommen immer mehr Nachrichten nach draußen. Also das Internet ist nicht offen, aber es ist nicht mehr die Komplettsperre. Und deswegen kommen auch durch Chats wie WhatsApp, Signal kommen jetzt wieder Nachrichten durch. Und ich habe sowas noch nie aus dem Iran erlebt und gehört, was dort kommt. Also es ist extrem bedrückend. Ich habe gestern, da stand ich gerade am U-Bahn-Gleis und habe dann eine dieser Nachrichten gehört. Die Freundin einer Freundin hier, die hat geweint, hemmungslos. Sie hat gesagt, wir haben alles gemacht, wir haben alles gemacht, was wir können. Wir können nicht mal mehr auf die Straße gehen. Jetzt auf die Straße zu gehen, ist Selbstmord. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was wir machen können. Es ist alles vorbei. Es ist alles hoffnungslos. Und dann hat sie wirklich so gebettelt, bitte, bitte hört ihr nicht auf dort draußen. Also sie meinte, wenn wir hier Bilder sehen von Menschen, die vor einer iranischen Botschaft im Ausland demonstrieren, dann haben wir noch kurz das Gefühl, dass wir leben und dass es Hoffnung gibt. Es ist was gebrochen in dieser Gesellschaft. Weil es gibt eigentlich niemanden, der niemanden kennt, der irgendwie getötet wurde oder inhaftiert wurde. Und das Maß an systematischer Grausamkeit ist ja nochmal gestiegen im Vergleich zu den letzten Protesten. Also die gehen in Krankenhäuser und erschießen dort Verletzte. Die gehen gerade systematisch gegen Ärzte und Medizinstudierende vor, die Verletzte versorgt haben. Also auch da gestern gerade wieder die Nachricht von einer Freundin, dass ihr Medizinprofessor festgenommen wurde, weil er sich ausgesprochen hat gegen die Gewalt gegen Protestierende. Also es ist, ich habe das Land so noch nicht erlebt und ich beobachte den Iran schon sehr lange.
Also das ist ja eine unglaubliche Brutalität, die du da auch schilderst. Und wahrscheinlich werden wir auch immer noch mehr erfahren, je mehr jetzt auch nach außen dringt. Aber wie du es gerade geschildert hast, also es ist wohl die brutalste Niederschlagung von Protesten seit Beginn der Islamischen Republik. Man muss wahrscheinlich von Massakern sprechen. Und der oberste Revolutionsführer in Iran, Ali Khamenei, soll seine Schergen auch angewiesen haben, die Proteste mit allen Mitteln um jeden Preis zu beenden. Aber zeigt das nicht auch, wie groß die Angst des Regimes ist, diesmal vielleicht doch die Kontrolle zu verlieren?
Die haben die Kontrolle verloren. Also die Islamische Republik ist ein Staat ohne Volk. Die haben kein Volk mehr. Da ist nichts mehr. Die haben nur noch die Leute, die sie bezahlen und die auf irgendeine Art und Weise von denen abhängen. Und genau deswegen, das ist genau wie du sagst, die wissen, dass sie am Ende sind. Es gibt keinen anderen Grund für dieses Maß von Brutalität, wo niemand mehr übrig ist, der sagt, ach, vielleicht wird das schon noch. Es gibt niemanden mehr. Selbst Leute, die, und es waren nicht mehr viele, die irgendwie vielleicht noch gehofft haben, es wird vielleicht noch besser. Also die Basaris, also die Händler des Landes, wo die Proteste ja auch ihren Ursprung genommen haben, das waren welche, die lang ausgehalten haben. Und die haben ja die Proteste begonnen und ich bezweifle, dass von denen irgendjemand noch sagt, nee, wird schon noch irgendwie. In Rasch, in einer Stadt im Norden, haben sie den ganzen Basar niedergebrannt. Die zittern. Die wissen, dass dieses Modell Islamische Republik komplett am Ende ist und die haben nur noch Gewalt, um es aufrechtzuerhalten. Und also diese Bilder, wie du es auch gesagt hast, das sind Massaker gewesen. Ich habe mehrere Augenzeugenberichte selbst aus dem Iran direkt bekommen. Die haben gesagt, die Scharfschützen standen auf den Dächern vor uns. Die haben mit Maschinengewehren geschossen, mit Kalaschnikows in die Menge rein. Die haben Menschen sogar in Seitenstraßen gezerrt und dort exekutiert. Die haben nichts mehr. Das ist die pure Gewalt.
Aber wenn du jetzt sagst, diese Brutalität ist also extrem wie nie zuvor, ist auch der Wille des Volkes so stark wie nie zuvor, sich dieses Regimes zu entledigen? Oder was ist anders als bei den letzten Protesten? Es gab ja immer wieder Proteste und die wurden auch jedes Mal immer lauter, hat man das Gefühl von außen jedenfalls.
Also diese Bevölkerung will das Regime schon lange nicht mehr. Also spätestens seit 2019, da gab es die sogenannten Arbonne-Proteste im November damals. Da gab es die erste mehrtägige komplette Internetsperre. Und damals haben sie 1500 Menschen ermordet, in dieser Dunkelheit, dieser digitalen Dunkelheit sozusagen. Damals ist das letzte Band zwischen Gesellschaft und Staat gerissen. Es existiert seitdem nicht mehr. Das heißt, der Wille des Volkes ist schon lang da. Was ich wahrnehme, ist dieses: Wir haben wirklich nichts mehr zu verlieren. Es gibt nichts mehr. Also die töten unsere Kinder, die. Also Kinder sind Zukunft. Also was ist der Sinn einer Gesellschaft, wenn sie nicht etwas tut, damit es der nächsten Generation besser geht? Also dazu sind wir alle da. Alles, was wir tun, ist dafür, dass es der nächsten Generation besser geht als uns. Das ist der Antrieb der Menschheit. Und da werden Kinder getötet. Also ich habe mit einem Protestierenden gesprochen, der auf Protest in Teheran war. Der hat gesagt, es waren 14, 15-Jährige, die sind an die Spitze dieses Protests gelaufen, was er sich nicht getraut hat. Er hat sich nicht getraut, nach vorne zu gehen. Die wollen nicht mehr in diesem Staat leben. Und das ist diesmal auch nicht anders.
Das ist auch das Gefühl, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Aber trotzdem hält sich dieses Regime ja, ja Jahrzehnten weiter an der Macht. Und ich frage mich, wie schaffen die das? Und wie bringen sie auch immer wieder Leute dazu, auf die anderen zu schießen? Weil du sprichst jetzt vor dem Volk, aber zum Volk gehören ja auch die ganzen Schergen, die Revolutionsgarden. Das sind ja auch Menschen aus dem Volk. Gibt es da irgendwie eine Bewegung auch gegen das Regime? Hast du das Gefühl, das löst sich auch auf? Oder ist das so gefestigt, dass das auch die Hauptgefahr ist für die Aufstände?
Also es ist komplex. Warum die Islamische Republik sich hält, das hat mit der Innenpolitik zu tun, die du auch ansprichst. Da sage ich gleich was zu in der Außenpolitik. Also warum kriegen die Leute dazu, auf die eigenen Leute zu schießen? Das ist ein System, das seit jetzt fast 50 Jahren betrieben wird. Das hat ganz viel zu tun mit Psychologie. Also diese Menschen werden gedrillt zu hassen, sozusagen entweder die oder ich. Also wenn ich die nicht umbringe, dann werde ich halt umgebracht, was so ist. Also wer nicht schießt, wird umgebracht. Auch nicht nur inhaftiert, die werden umgebracht, gefoltert, inhaftiert. Und das alleine ist schon mal ein massiver Druck. Dann darf man auch nicht unterschätzen, was Gruppendynamiken ausmachen. In dieser Art und Weise, also die werden ja schon seit Beginn der Islamischen Republik als etwas anderes als das Volk gesehen. Die schützen ja nicht das Volk, sondern die Revolution. Also das war schon immer Teil der Revolutionsgarden, der Basij-Milizen. Das heißt, es ist eine Struktur, die sich einfach schon seit Jahrzehnten gebildet hat und gefestigt hat. Also es ist die Mischung aus dieser Gruppendynamik. Entweder tötet ihr oder ihr werdet getötet. Es gibt allein für die Revolutionsgarden gibt es einen eigenen Geheimdienst, der guckt, dass niemand ausschert, dass niemand auf die Idee kommt, irgendwie sich zu verschwören oder rauszugehen oder sonst noch was. Und natürlich ist es so, dass in einem Land, dessen Wirtschaft seit Jahren kaputt ist, jetzt auch nicht neu, es wird immer schlimmer, aber die seit Jahren, die verdienen Geld. So, die überleben auch damit. Wenn die jetzt aufhören, diese Massaker auszuüben, dann sind sie Teil dieses Volkes, das nichts mehr zu essen hat. Das ist eine Mischung aus diesen Sachen. Und dann haben wir noch eine internationale Bühne. Es ist völlig egal, was im Iran passiert.
Jetzt nochmal eine Nachfrage. Also in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel das Regime gestürzt werden würde, könnte man dann davon ausgehen, dass sich auch die Revolutionsgarden und andere auf die Seite des Volkes schlagen würden? Oder geht es dann vielleicht nur darum, dass man an der Spitze jemanden austauscht?
Das finde ich super schwer zu sagen. Also das sind so Dynamiken, die, finde ich, überhaupt nicht vorhersehbar sind. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Basij-Milizen, die mit einer Kalaschnikow auf 14-Jährige schießen, dass die dann sich plötzlich auf die Seite des Volkes schlagen. Fällt mir sehr schwer zu glauben. Deswegen, die Gespräche habe ich jetzt mit Menschen im Exil hier auch aufgeführt. Wenn das alles fallen sollte, dann kommt man nicht umhin, diesen Leuten zu vergeben. Also, weil das sind Hunderttausende von Menschen. Vergeben ist ein hartes Wort in dem Sinne, weil ich alleine, wenn ich mir meine eigenen Emotionen angucke, würde ich denken, ich würde die nicht vergeben. Aber so, aber das ist natürlich noch total hypothetisch. Es würde darauf ankommen, wer an der Führung wendet sich, zum Beispiel gegen Khomeini, den Revolutionsführer. Sind es die höchsten Revolutionsgardisten? Sind das irgendwie ehemalige Präsidenten? Was die teilweise auch schon gemacht haben, die haben aber einfach keine Macht mehr im Apparat und im System. Also es hinge davon ab. Würde jetzt Khomeini wirklich auf die Idee kommen, es gab diese Gerüchte, dass er irgendwie vorbereitet oder im Fall der Fälle nach Moskau auszureisen mit seinem Sohn und den engsten Leuten.
Das kann man schon verstehen, dass der sich inzwischen einen Exitplan überlegt.
Ja, muss er auch. Wenn die Leute ihn in die Hände kriegen, also es sind ja auch viele Milizen getötet worden dieses Mal, also mehrere hundert, wenn man den Zahlen glaubt. Die Menschen kennen keine Gnade, verständlicherweise. Also wenn er gehen würde, was würde dann passieren? Kann auch niemand sagen. Würden die anderen dann sagen, okay, es war's mit der Islamischen Republik? Oder würden sagen, jetzt erst recht, jetzt müssen wir erst recht das bewahren, was wir aufgebaut haben? Ich glaube, dass niemand ehrlicherweise und realistischerweise so diese Dinge voraussagen kann. Es ist wirklich unmöglich zu sagen. Was ich gehört habe, auch in einigen Sprachnachrichten aus dem Iran, ist, dass sie sagen, wir brauchen Waffen. Das ist eine Erkenntnis, die sich bei vielen zum ersten Mal durchsetzt. Das habe ich vorher noch nicht gehört. Das höre ich ganz oft, dass die Leute sagen, wir brauchen Waffen.
Aber wäre es nicht eigentlich auch sinnvoll, einen Plan zu haben? Also es gibt ja auch eine starke Exil-Opposition im Ausland, die vielleicht auch bereit wäre, dann Verantwortung zu übernehmen, dass man tatsächlich auch ein bisschen das vorbereitet und überlegt, was wäre, wenn das Regime wirklich stürzt? Wer steht dann da bereit, Verantwortung zu übernehmen?
Das reicht ja nicht. Also es reicht nicht, dass jemand sagt, ich stehe bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Sondern also ich denke jetzt mal an den Sohn vom Schah, ne? Reza Pahlavi.
Zum Beispiel, genau. Genau, dieser Pahlavi ist der Sohn des Schahs. Es muss ja einen Plan geben. Also es reicht ja nicht zu sagen, ich bin dann bereit übrigens, Hand hoch, toll, ich komme dann, sondern es muss wirklich, also irgendeine Art von Plan geben, die scheint es mir nicht zu geben. Dieser Pahlavi sagt schon so Sachen wie, also er spricht immer wieder die Armee an, also nicht die Revolutionsgarde, die Armee, dass die sich eintragen sollen in Listen, dass die sozusagen damit, wenn das Regime dann stürzt, dass die dann sicher sind und so Sachen. Das scheint aber nicht zu funktionieren und scheint auch nicht zu reichen. Ja, aber natürlich viele Menschen im Iran, und auch das verstehe ich sehr, sehr gut, hoffen auf so jemanden. Also sein Name wurde ja gerufen bei den Protesten sehr viel, weil man hofft, dass da endlich mal jemand ist, der hilft.
Wer auch denkt, dass er von außen helfen kann, ist ja US-Präsident Donald Trump. Der hat ja auch den Demonstrierenden zugerufen, Hilfe naht, macht weiter. Also besonders zynisch, weil er dann nicht gleich zur Stelle war. Und wer weiß, wie viele Leute da auf ihn gehört haben. Er hat jetzt auch Kriegsschiffe Richtung Iran geschickt. Es scheint aber doch nur so, als ob er möglicherweise auch nur, wenn, dann die Spitze austauschen wollte, oder? Hast du da Anzeichen, dass da ein größerer Regime-Change geplant ist?
Who knows what Donald Trump wants to
Ja.
do? Also, ich merke, es ist wirklich verschwendete Lebenszeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil es eh kein Mensch weiß und er selber auch nicht. Alle Menschenleben außer sein eigenes sind ihm egal. Das Leben eines Menschen hat für ihn keinen Wert. Man muss das verstehen, um diesen Mann zu verstehen. Wird er im Iran eingreifen? Ich weiß es nicht. Ich habe Leute gefragt, im Iran, was würdet ihr euch wünschen so? Also viele wünschen sich das, weil, wie gesagt, komplette Verzweiflung in diesem
Es
Land.
gibt ja auch diese
Dass
Schilder,
man.
ne? MEGA, make Iran great again, ne? Also schon auch
Genau.
die Hoffnung da.
Ja, und auch das, wenn ich zu Tode getreten werde, dann ist es mir egal, wer mir hilft. Ich will überleben. Also das kann man den Menschen wirklich nicht vorwerfen. Die Frage ist natürlich, was er macht. Also, du hast gerade gesagt, ob ich Spitze austausche. Und da habe ich ein paar Leute auch gefragt, die meinten, es gibt im Persischen so einen Ausdruck, wo man sagt, das Herz kühlt sich dann ab. Also zumindest das. Einfach nur dieses Despair und Verzweiflung, was die Menschen gerade haben. Wenn sie wüssten, Donald Trump nimmt Khamenei raus, dann haben sie mir gesagt, dann kühlt sich unser Herz zumindest ab. Egal, was dann ist. Also das sind die Emotionen, die da sind. Wird er eingreifen? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, who knows? Wer weiß.
Und es ist ja auch die Rede eher dann von Deals oder so, die er dann vielleicht machen würde, ne? Da könnte ja vielleicht
Ja,
auch
ja, ja.
so ein Regime-Change passieren. Ja, dann wäre die Frage natürlich, was könnten wir in Europa, in Deutschland, was sollen wir tun? Du hast es vorhin schon angesprochen, berichten, die Leute nicht vergessen. Was brauchen die am dringendsten?
Ich muss wirklich sagen, das iranische Regime wäre nicht da, wo es jetzt ist, ohne die internationale Gemeinschaft. Also und ganz besonders nicht ohne europäische Staaten und auch besonders Deutschland. Die haben dieses Regime immer machen und walten lassen. Die haben irgendwann Sanktionen eingeführt wegen der nuklearen Ambitionen, wegen der militärischen Kapazitäten, aber haben das Regime immer wieder sich rehabilitieren lassen. Immer wieder und immer wieder. Und wir haben jetzt auch gerade wieder Bilder gesehen von Kindern, Enkeln von Regimeleuten, die gerade massakrieren lassen, die im Ausland fröhlich im Porsche hin und her fahren. Also auch das ist alles weiterhin möglich. Oder auch der Außenminister, der iranische, der seit Jahren in diesem System ist und für ich weiß nicht wie viele Morde verantwortlich ist, Abbas Araghchi, der war noch in Davos eingeladen.
Ist dann aber doch
Der war da,
ausgeladen worden, ja.
der ist jetzt ausgeladen worden. Die morden nicht erst seit vorgestern. Also man breitet diesem Regime seit Jahrzehnten einen roten Teppich aus.
Dazu gehört ja auch, dass seit Jahrzehnten schon die EU versucht, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, was bisher nicht gelang. Das wäre ja ein ganz wichtiges Signal, oder?
Das ist also Symbolik, selbst wenn es nur Symbolik ist, ist es wichtig, weil das Regime wird stürzen am Ende, wie wir es auch gesagt haben, wenn innerhalb dieser Loyalisten, dieser noch 10% der Bevölkerung ungefähr, die Angst groß wird, oh, es kann sein, dass ich nicht mehr profitiere von denen, es kann sein, dass ich für meine Verbrechen bestraft werde. Dann werden sie drehen. Und deswegen ist es wichtig, dass es Konsequenzen gibt. Die gibt es aber nicht. Also die Listung. Dann bräuchten wir in Deutschland einen Abschiebestoppen bundesweiten für Iranerinnen. Sagt der Bundesinnenminister Dobrindt, nee, sorry, machen wir nicht. Wir haben jetzt einzelne Bundesländer gemacht. Es bräuchte Visaerleichterungen für Iranerinnen. Gibt es auch nicht. Also, ich meine, gut, das hat Mark Carney ja so schön gesagt in Davos. Das war so eine tolle Rede, weil er einfach ehrlich war, dass die Ordnung, wie sie vorher war, auch nicht perfekt war, weil letztendlich hat man die Ideale, die man behauptet hat, auch nicht eingehalten. Also dieses Gerede von PolitikerInnen hier in Europa und ganz besonders in Deutschland von Menschenrechten, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Das ist einfach nicht echt und es ist nicht real und nicht authentisch. Und das zeigt sich, finde ich, sehr besonders in der Außenpolitik gegenüber dem Iran. Und ich habe 2013 meine Magisterarbeit geschrieben über europäische Außenpolitik gegenüber Iran. Also das ist
okay,
jetzt
da
nicht
könnten
so
wir
viel
jetzt
anders
sozusagen
geworden.
Noch eine Stunde drüber reden, wahrscheinlich, wenn du deine Arbeit
Ja, hat
rausholst.
sich nicht viel geändert, will ich nur sagen.
Okay, letzte Frage. Wie ist deine Prognose? Erleben wir gerade den Anfang vom Ende des Mullah-Regimes?
Der Anfang vom Ende hat schon begonnen, schon 2019. Die Frage ist, wie lang dauert dieses Ende und wie viel Blut muss fließen? Also wie viele Menschen werden ermordet auf diesem Wege? Das kann sich nicht halten, es wird sich nicht halten, aber niemand weiß, wie lange es noch mit Gewalt überleben wird, weil Gewalt ist leider eine unendliche Quelle. Also die Grausamkeit versiegt dort nicht.
Könnte es sein, dass wir 40 Tage nach Beginn der Proteste nochmal so ein Wiederaufflammen erleben?
Ja, genau, durch die, also der 40. ist ja der 40. Todestag, da gab es auch 2022 und auch vorher immer wieder nochmal neue Proteste, weil das ist im Iran ein besonderes Datum, da trauert man wieder nochmal um die Toten. Ich weiß es nicht, also von dem, was ich höre, sind die Menschen so in Angst und es hat ja auch nicht aufgehört, jetzt werden die überwacht bis zum geht nicht mehr. Drohnen in der Stadt, die werden überwacht, die kriegen SMS auf die Handys, gehen sie nach Hause. Handys werden durchsucht, Leute aus Autos gezerrt, also es hat ja nicht aufgehört. Von daher, ich kann es mir schwer vorstellen, aber man weiß es nicht.
Herzlichen Dank, Gilda Sahebi. Es sind zwar sehr deprimierende Aussichten, aber ja, und wir können auch was dafür tun, dass die Iraner nicht die Hoffnung verlieren. Herzlichen Dank für das Gespräch und für den total interessanten Artikel.
Danke dir.
Ja, das Jahr hatte kaum begonnen, als US-Präsident Donald Trump mit einer spektakulären Militäraktion in Caracas sehr deutlich zeigte, wie wenig er vom Völkerrecht hält. Seit der Festnahme und Entführung des Machthabers Nicolas Maduro scheint Venezuela in einer Art Schockstarre. Mit dem Blätterredakteur Ferdinand Muggenthaler spreche ich jetzt über die Auswirkungen. Hallo, Ferdinand.
Hallo, Karin.
Ja, ist ein ziemlich bezeichnendes Bild, was mir da gleich in den Sinn kommt. Also Maria Machado, das bekannteste Gesicht der Opposition Venezuelas, überreicht dem US-Präsidenten Trump ihren Nobelpreis, weil er scheinbar das erreicht hat, worauf sie jahrelang hingearbeitet hat, die Entmachtung Maduros. Aber diese Anbiederung hat eher wenig genützt. Trump hat sie kaltgestellt und einfach die Stellvertreterin Maduros im Amt gelassen. Also es scheint doch fast so, als ob in Venezuela alles so bleibt, wie es ist.
Also das glaube ich zwar nicht, aber erstmal muss man sagen, Machado, das ist ja wirklich auch ein würdeloses Betteln um Einfluss, aber Trump geht es ja nicht um Demokratie und Machado ist nicht das Gesicht der venezolanischen Opposition.
Aber sie hat immerhin dafür den Nobelpreis bekommen, ne?
Also sie hat dafür den Nobelpreis bekommen und sie hat bei den Wahlen 2024 durfte Machado nicht antreten, aber sie hat eine wichtige Rolle gespielt, weil sie die Vorwahlen der Opposition gewonnen hat und dann den Wahlkampf für sozusagen ihren Stellvertreter mit organisiert hat. Deswegen war sie ein wichtiges Gesicht. Aber
das heißt doch, ihr Stellvertreter hat ja die Wahlen gewonnen. Die Opposition ist um den Wahlsieg betrogen worden und die Hoffnungen waren doch berechtigt, dass mit so einem Sturz, mit dem Sturz Maduros sich etwas ändert. War das überhaupt geplant?
Nö, also wir wissen natürlich nicht, was in Trumps Kopf vorgeht, aber ganz deutlich wurde ja schon bei der Pressekonferenz am gleichen Tag dieser Militäraktion und der Entführung Maduros, dass von Demokratie gar keine Rede war, sondern Trump hat gesprochen von Öl. Er hat gesprochen davon, Maduro hätte Verbrecher und psychisch Kranke in die USA geschickt. Also es ging um Migration und es ging um die Machtdemonstrationen. Sie haben ja sehr viel geschwärmt, was sie für ein tolles Militär und so weiter haben. Und das heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass wir in eine Epoche eintreten, ein weiteres Zeichen, in der es den USA vor allem um die pure Macht geht, also um die Macht des Recht des Stärkeren und nicht ums Völkerrecht und Demokratie und Menschenrechte. Das hat man nicht nur da gemerkt, sondern schon vorher in der nationalen Sicherheitsstrategie, wo auch Demokratie und Menschenrechte gar nicht vorkommen, sondern um pure, ungeschminkte Machtpolitik.
Also Trump hat sich ja auch dann inszeniert, hat ein Bild gepostet von sich. Ich bin der neue Präsident Venezuelas. Was war die eigentliche Motivation? Kränkung, weil früher mal amerikanische Ölfirmen verstaatlicht wurden. Worum geht es da eigentlich?
Ich denke, es geht tatsächlich vor allem um die drei Sachen. Öl, Migration, also nach innen, weil es sind ja sehr viele Venezolaner tatsächlich auch in die USA, aber vor allem nach Lateinamerika geflohen. und aber um eine Machtdemonstration. Also er möchte die Macht der USA und seine persönliche Macht wiederherstellen und dazu braucht er spektakuläre Gewalt. Ich würde ja sagen, das ist auch sind Mafia-Methoden. Also man exekutiert an einem Beispiel die Macht und droht dann, um seine Interessen durchzusetzen. Man braucht dann keine direkten Boots on the ground, keine eigenen Truppen und auch kein besonderes Regime, sondern man droht den neuen alten Machthabern, euch geht es auch so wie Maduro, er hat ja ganz offen gesagt zu Delcy Rodriguez, also der Vizepräsidentin von Maduro, die jetzt amtierende Präsidentin in Venezuela ist, wenn sie nicht das tut, was sie tun soll, dann drohen ihr noch schlimmere Sachen als Maduro.
Aber es gab doch jetzt Recherchen, dass möglicherweise Rodriguez, also diese Vize, die jetzt die Macht quasi innehat, dass die schon vorher Kontakt auch aufgenommen hat mit Trump und sich angeboten hat.
Also das wissen wir natürlich nach wie vor nicht genau, was da gab. Es gab Verhandlungen vorher auch schon mit Maduro, wie jetzt die Sanktionen aufgehoben werden können, ob er vielleicht irgendwie ins Exil geht. Das war bekannt schon vorher. Ob das jetzt eine Verschwörung ist sozusagen und Rodriguez
also
dran
Sache, ne?
Beteiligt war am Sturz Maduros. Also das heißt ja auch, sie hat gesagt, ja, wenn das so kommt, dann wird sie, wäre ja auch in der Verfassung vorgesehen, die Macht übernehmen und mit den USA kooperieren. Aber sie hat sich wohl geweigert, aktiv an dem Sturz Maduros teilzunehmen. Aber das wissen wir nicht, das bleibt Spekulation. Aber auch so ist es klar, dass es den USA und Trump um Stabilität geht, um den Einfluss der Ölfirmen und um die Machtdemonstration. Und das funktioniert eben auch, indem man einfach nur Maduro jetzt aus dem Spiel genommen hat. Aber ansonsten blieb ja das ganze Regime bisher an der Macht und es gab auch weiterhin Repression. Also es gab deswegen keine Freudenkundgebungen von Venezolanern in Venezuela, die ja durchaus Anlass viele dazu gehabt hätten, den Sturz Maduros zu feiern. Im Ausland wurde er auch gefeiert. Aber da war die Ernüchterung dann auch schnell da, weil klar wurde, den USA geht es nicht um den Aufbau einer Demokratie in Venezuela.
Du hast das ja gerade angesprochen. Wie geht es denn den Menschen da jetzt? Also vielleicht war doch im ersten Moment eine Erleichterung, aber sie haben schnell gemerkt, das Regime bleibt. Es hat sich eigentlich nichts verändert.
Ja, also in Venezuela, glaube ich, war vor allem eine ganz große Verunsicherung. Und außerhalb gab es tatsächlich viele, die sich sehr gefreut haben, aber die sehr schnell auch die Nachrichten gekriegt haben. Ich habe persönlich auch mit Leuten gesprochen, dann gesagt haben, die Verwandten in Venezuela sagen uns, lasst uns am Telefon auf keinen Fall über Maduro sprechen oder schickt auch keine Nachrichten auf die Handys, weil die Handys wurden kontrolliert, auf der Straße patrouillierte Polizei und Milizen, die Handys kontrolliert haben und dann die Leute schikaniert haben, wenn sie irgendwie falsche Nachrichten, die den Sturz Maduros gefeiert haben, auf den Handys hatten.
Das heißt, Leidtragende dieses Putsches sind vor allem die Opposition und die Zivilgesellschaft. Du sagst aber auch, Venezuela hat eine starke Zivilgesellschaft. Kann es nicht auch sein, dass nach diesem Schock, dass die sich irgendwie doch wieder berappelt?
Also es ist so, dass Trump sich nicht für die Demokratie interessiert in Venezuela, aber natürlich viele Venezolanerinnen sehr wohl. Und es gab jetzt auch trotz des Ausnahmezustands die ersten Demonstrationen für die komplette Freilassung der politischen Gefangenen. Da ist ein bisschen Bewegung drin. Also es ist nicht so, dass eben Trump, auch wenn er das gerne würde, alles bestimmt. Und es ist auch nicht so, dass es nur an Machado hängt. Die ist ja nur ein Teil der Opposition. Es gibt auch linke Oppositionelle, die jetzt vorschlagen, unabhängiges Wahlgericht einzurichten und dann schon möglichst bald Richtung freier Wahlen zu gehen.
Das ist ja eigentlich vorgesehen, ne? Dass innerhalb von 4 Wochen sogar Wahlen
stattfinden. Nein, da beruft sich Rodriguez drauf, dass Maduro ja nicht endgültig weg ist. Und dann hat sie 3 Monate, also das kann schon noch mal länger dauern. Aber was sich dann für eine Dynamik entwickelt, das ist natürlich völlig offen.
Für Trump, den neuen selbsternannten Präsidenten Venezuelas, zählen natürlich eher Stabilität und Loyalität, um welchen Preis auch immer. Du vergleichst ihn ja deswegen sogar in deinem Artikel mit einem Mafia-Boss.
Ja, also Trumps Methoden wurden ja schon öfter mit der Mafia verglichen, wo persönliche Loyalität sehr viel zählt. Passt natürlich auch zu der Verachtung gegenüber jeder regelbasierten Ordnung. Also natürlich gab es vorher auch Die USA waren vorher auch ein mächtiger Player auf dem Kontinent. Es gab auch schon früher, zuletzt 89 Militärinterventionen auf dem Kontinent. Aber es war immer eingebunden, zumindest in eine Rechtfertigung des Völkerrechts. Und bei ihm ist alles sehr, sehr persönlich. Und es gibt symbolische Gewalt, Demütigung und man muss ihm sozusagen Loyalität schwören. Es ist auf ihn zugeschnitten wie auf einen Mafiaboss. Deswegen glaube ich auch, dass das, was sich jetzt da herausbildet oder was er anstrebt, zwar schon was hat von einer imperialen Ordnung, wie wir sie vielleicht im 19. Jahrhundert gesehen haben, aber es hat was Besonderes, nämlich was Mafiamäßiges in den Methoden.
Und er ist der oberste Pate. Also ja. Er hat quasi in verschiedenen Ländern dann...
Er hat seine Stellvertreter, ja. Deswegen muss er da auch nicht selber regeln, wie die das dann machen, wie die wiederum mit Gewalt und Repression herrschen, das ist dann egal. Hauptsache, sie folgen seinen persönlichen Befehlen.
Und sie liefern.
Sie sind loyal. Und ich finde, es ist eine Ironie, dass er ja seine Doktrin gegenüber Lateinamerika Monroe-Doktrin nennt. Es kommt von der Monroe-Doktrin, von einem ehemaligen US-Präsidenten Monroe. Er hat seinen Vornamen genommen oder andere eigentlich hat es dann angenommen und deswegen daraus Donald Monroe gemacht. Aber es klingt ja nach Don, nach einem Mafia-Don.
Absolut, passt.
Mhm. Und es passt wie die Faust aufs Auge.
Wie äußert sich diese Monroe-Doktrin denn noch?
Die äußert sich so, dass es ja niedergeschrieben ist, dass die USA in der sogenannten westlichen Hemisphäre die Vorherrschaft haben wollen und er knüpft damit an die Monroe-Doktrin aus Anfang des 19. Jahrhunderts, die sich eigentlich gegen Europa richtete, weil die europäischen Mächte wollten ihre Kolonien wieder erringen in Lateinamerika und so weiter. Aber es hat sich immer mehr zu dem Anspruch auf Vorherrschaft entwickelt. Dann, insbesondere unter Obama, wurde die Monroe-Doktrin eigentlich beerdigt. Man hat gesagt, man möchte Beziehungen auf Augenhöhe mit den lateinamerikanischen Staaten. Und Trump hat es schon in seiner ersten Amtszeit und jetzt ganz massiv wieder auf die Tagesordnung gesetzt in seiner Interpretation. Und da gehört dann zum Beispiel auch Grönland dazu, weil Grönland ist auch für ihn Teil der westlichen Hemisphäre. Und hier haben die USA das Sagen. Das ist auch Teil der Monroe-Doktrin. Und auch hier Mafia-Methoden mit Drohungen, mit Gewalt und mit persönlichem Herrschaftsanspruch.
Man stellt sich so vor, dass er da so eine Weltkugel hat und immer so schaut, okay, wo geht's jetzt weiter? Was für eine Reaktion gab es denn in Lateinamerika ganz speziell? Also haben die jetzt dort auch mehr Angst, dass sie die Nächsten sein könnten?
Es gibt einen Teil in Lateinamerika von rechten, extrem rechten, autoritären Präsidenten, die in den letzten Jahren schon einen Aufschwung hatten, die natürlich ganz auf Trump-Linie sind und sich davon eigentlich eine Stärkung erhoffen. Und es gibt natürlich andere, die auch Angst haben, dass sie als Nächstes dran sind. In Kolumbien oder auch in Mexiko geht die Angst um. In Brasilien, glaube ich, ist die Angst geringer. Brasilien ist so ein großes und starkes Land, dass der Präsident Lula ja auch selbstbewusst auftritt. Und tatsächlich das wiederum sozusagen starke Männer zu starken Männern von Trump in gewisser Weise sogar respektiert wird, absurderweise. Aber auf jeden Fall, der Herrschaftsanspruch ist da und der Kampf um die Vorherrschaft in Lateinamerika, der wird sicher weitergehen. Die Frage ist, wie weit Trump tatsächlich damit durchkommt. Um nur so ein Beispiel noch zu sagen, in Kolumbien sind bald Präsidentschaftswahlen. Und da haben rechte Kandidaten dann von Trump gefordert, er möge doch jetzt auch den aktuellen Präsidenten, das ist ein Linker, der erste linke Präsident in Kolumbien eigentlich in der Geschichte, er möge den doch auch entführen. Das ist aber nach hinten losgegangen, weil so populär ist es dann in der Bevölkerung auch nicht. Und wenn sie nicht mehr auf demokratische Wahlen setzen, sondern nur noch auf die Gewalt durch Trump, dann kann das natürlich auch eine Gegenreaktion erzeugen, so wie es bei der Einmischung der Wahlen in Kanada war, wo ja dann die Liberalen gewonnen haben, weil Trump so sehr auf den rechten Kandidaten gesetzt hat.
Aber allein die Forderung zu sagen, entführe doch bitte auch unseren Präsidenten, das zeigt doch auch, wie inzwischen auch unsere Vorstellung von Völkerrecht, von Rechtsstaatlichkeit und ähnlichen Dingen angekratzt
naja,
ist. Ne?
Mit autoritären Regimen und Mafia-Methoden hat man natürlich in Lateinamerika auch Erfahrung. Insofern geht es da vielleicht einigen leichter von den Lippen. Aber ja, du hast völlig recht, es gibt so eine Verrohung in der internationalen Politik, wo die Machtpolitik ungeschminkt sich zeigt und das zeigt sich auch in solchen Äußerungen.
Naja, also allein also diese Entführung von Maduro war ja durch nichts legitimierter Akt. Ne? Also es gab kein UN-Mandat, er hatte noch nicht mal die Zustimmung vom Kongress dafür.
Sie haben gar nicht versucht, das völkerrechtlich zu legitimieren und Trump hatte ja in einem New York Times-Interview später auch gesagt, das Völkerrecht interessiert ihn nicht.
Was hat das für Auswirkungen?
Das schwächt das Völkerrecht extrem, also wenn die wichtigste Militärmacht, die stärkste Militärmacht, sich nicht mal mehr bemüht, im Völkerrecht Begründungen zu finden. Und das schwächt diese Ordnung, die gern regelbasierte Ordnung genannt wird, weiter, die ja eigentlich die USA wesentlich nach 1945 mit aufgebaut haben und wo schon tatsächlich nach 1989 auch viele davon profitiert haben, auch Konkurrenten wie China, aber vor allem kleinere Staaten auch einen größeren Spielraum hatten. Aber das sieht man wiederum auch in Lateinamerika. Ich denke, das ist keineswegs so, dass Trump sich durchsetzen muss. Wir kommen in eine total gefährliche Phase, weil er um sich schlägt und viele auch kuschen und wie Machado oder so dann den auf der Schleimspur sozusagen ins Weiße Haus pilgern und ihm goldene Sachen schenken. Aber umgekehrt haben ja auch einige erkannt und ich denke mal, da könnte man nochmal das Beispiel Kanada sagen. In Davos hat der Ministerpräsident Mark Carney von Kanada ja eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, wir als Mittelmächte müssen anerkennen, diese Ordnung ist kaputt, aber wir müssen sie mit unseren Mitteln verteidigen und nicht mehr so tun, als gäbe es die irgendwie noch und wir müssten uns bloß gut stellen mit Trump, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Also das ist sozusagen eine Chance, dass sich Trump nicht durchsetzt, dass andere Europa, Kanada erkennen, dass sie selber eine multilaterale Ordnung in dem Rahmen, wie sie es können, verteidigen und aufbauen können. Und in Lateinamerika ist es auch so, dass diese ganze Vorstellung von dem Ölreichtum und dem Ressourcenimperialismus auch mit einer wirtschaftlichen Realität zusammenprallt. Also auch die rechten Regierungen in Lateinamerika sind so verflochten mit China, dass sie gar nicht alles das tun können, was Trump will. Und dann kommt noch dazu, auch die US-Ölfirmen wollen jetzt gar nicht in Venezuela investieren. Erstens ist es schwierig und braucht Milliardeninvestitionen, um die Ölförderung wieder so anzukurbeln. Und zweitens ist der Ölpreis niedrig. Und drittens ist das Öl nicht, wie Trump das glauben macht, die Energiezukunft, sondern auch in Lateinamerika, auch selbst in den USA, aber eben auch in China, sind tatsächlich die erneuerbaren Energien Wind und Solar im Kommen. Und da macht gerade China die Geschäfte. Und da will Trump aus ideologischen Gründen das wieder zurückdrehen. Aber ob er da wirklich gegen einen sehr starken Trend ankommt, das ist ja die Frage.
Herzlichen Dank, Ferdinand. Ferdinand Muggenthaler war das mit einem total spannenden Artikel Analyse zu Venezuela und diesem Coup, den wir alle mit Staunen erlebt haben.
Bitte.
Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast zum Februarheft. Herzlichen Dank, liebe Tessa und lieber Steffen, dass ihr dabei wart diesmal und mitgemacht habt beim Podcast. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für euer Interesse am Blätter-Podcast. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Bis dann.